Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und natürlich auch schön, dass Sie uns zuhören. In dieser Episode möchten wir Sie gerne zu einem Rückblick auf den Deutschen Allergiekongress, kurz DAK, einladen. Und wir sind, das darf ich ruhig an dieser Stelle sagen, schon ein bisschen stolz darauf, dass wir für diesen Rückblick die beiden Kongresspräsidenten, nämlich Norbert K. Mühleneisen und Dr. Markus Jöst, gewinnen konnten. Beide Ärzte, beide Pneumologen und beide sind seit vielen Jahren allergologisch im Rheinland tätig. Norbert Mühleneisen im von ihm bereits 2003 gegründeten Asthma- und Allergiezentrum in Leverkusen, Dr. Markus Jöst im MVZ Lungen- und Allergiezentrum in Bonn. Herzlich willkommen, Herr Mühleneisen. Herzlich willkommen, Herr Jöst. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Aber gerne doch. Herr Jöst, fangen wir doch mit Ihnen an. Das Motto des DAK lautete in diesem Jahr Perspektivenwechsel in der Allergologie. Warum haben Sie sich gerade für dieses Motto entschieden?
Ja, also das Kongressmotto ist ja immer die erste Aufgabe, die man als Kongresspräsident gestellt bekommt, dass man sich ein Kongressmotto überlegen muss. Das ist dann so ein bisschen wie den Namen eines Kindes finden. Und glücklicherweise waren da Norbert Mühleneisen und ich uns relativ schnell einig, dass wir das Kind so nennen, wie wir es dann genannt haben. Und das hat verschiedene Gründe. Also ein Grund ist ja, dass die Allergologie eine Querschnittsdisziplin ist, die aus mindestens 5 verschiedenen Fachdisziplinen sich zusammensetzt, also die Dermatologen, HNO-Ärzte, Pädiater, Pneumologen, Allgemeinmediziner. Und da ist es tatsächlich ja immer wieder wichtig, dass wir die Perspektive wechseln, um diese verschiedenen Aspekte der Allergologie auch nicht aus dem Blick verlieren. Und das war ein Grund, warum wir dieses Motto gewählt haben.
Also alle einbinden in den Kongress, alle Fachrichtungen.
Genau, genau. Na, da gab es natürlich jetzt noch andere Blickwinkel, dass wir gesagt haben, auch die verschiedenen Fachdisziplinen, die außerhalb der Ärzte noch beteiligt sind an der Allergologie, Ökotrophologen, MFAs, Patientenvereinigungen, all das spielt ja eine wesentliche Rolle, dass die Allergologie das ist, was sie ist. Und auch das wollten wir mit diesem Kongress eben verbinden.
Frage an Sie beide vielleicht. Der Kongress liegt ja jetzt hinter Ihnen. Sie waren 3 Tage aktiv dabei. Was können Sie uns von einem persönlichen Perspektivwechsel im Zuge des diesjährigen DAK berichten? Vielleicht Herr Mühleneisen zuerst.
Ich habe mich vor allen Dingen sehr gefreut über die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen, die im Rahmen eines neuen Diskussionsformats, also im Allergo Circle, zusammengekommen sind und ihre Sichtweise der Dinge dargestellt haben. Und das hat bei mir auch zu einem sehr großen Nachdenkensprozess Anlass gegeben. Wir wollen also dann in den künftigen Kongressen dann auch wieder mehr Patientenorganisationen mit einbeziehen, haben jetzt auch schon einen konkreten Vorschlag für ein Symposium Urticaria fürs nächste Mal, was wir jetzt umsetzen wollen. Und was ich auch sehr schön fand, war der internationale Aspekt mit der japanischen Delegation und den Kollegen aus Spanien, Polen, Luxemburg, Österreich, Frankreich, die dann also ihre Sicht der Allergologie und wie sie damit umgehen geschildert haben. Das fand ich auch sehr anregend, mal über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie die das zum Beispiel in Frankreich machen, wo man nicht so viel von hört, weil die Franzosen gerne Französisch sprechen und nicht so gut Englisch können. Und dann nimmt man das einfach nicht so zur Kenntnis. So. Und das ist einfach schade, weil die machen eine richtig gute Arbeit und da kann man eine Menge von lernen. Und das fand ich also sehr schön.
Also richtig was mitgenommen. Herr Jöst, wie war es bei Ihnen?
Also mein ganz persönlicher Perspektivenwechsel war natürlich jetzt ein Kongress, den ich seit über 15 Jahren als Teilnehmer und Referent nur kennengelernt habe. Jetzt wirklich mal als einer von den beiden Kongresspräsidenten zu sehen mit all den Verantwortlichkeiten, die man da hat, mit all dem Zittern auf kurz vor dem Kongress, das einem durch den Kopf geht, was kann alles schief gehen, ne, was auch für die Schlafhygiene von uns beiden, glaube ich, in den letzten Tagen auch nicht immer förderlich war. Und dann während des Kongresses doch irgendwie in einem Art Tunnel zu sein, du hast es wie ein Rausch bezeichnet, Norbert, ne, kürzlich mal, und dann nachher die Erleichterung, ne, als es dann doch ohne größere Hindernisse über die Bühne gegangen ist, dann die Erleichterung, dass wir das geschafft hatten. Also das war so mein ganz persönlicher Perspektivenwechsel in den 3 Tagen.
Also letztlich ein großes Erfolgserlebnis für Sie beide.
Also wir waren, glaube ich, beide zufrieden und auch ein bisschen stolz, ne, dass wir den Kongress so, dass er so gelaufen ist, wie er gelaufen ist.
Und so sind die Rheinländer halt, würde ich sagen, weil sie sind ja beide Rheinländer und sie haben den Kongress einen Steinwurf vom Rhein entfernt nach Bonn geholt, sind sozusagen dem Rheinland treu geblieben. Hat auch dies den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Perspektiven eröffnet?
Ja, ich denke schon. Also wir haben ganz viele positive Rückkopplungen bekommen, auch unaufgefordert. Das fand ich also schon sehr bemerkenswert. Leute, die dann auch sagten, diese Leichtigkeit, diese angenehme, humorvolle Diskussion, die wir da hatten. Das Zentrum war also ganz toll, das Kongresszentrum, lichtdurchflutet, kurze Wege. Die Industrieausstellung war genau in der Mitte. Man musste also immer wieder da durch, hatte also auch viele Kontakte zur Industrie. Das war sehr angenehm. Es war zu Fuß ganz nah am Rhein. Also viele sind in der Pause mal eben zum Rhein gegangen. Also es war insgesamt ein fröhlicher Kongress, ein angenehmer Kongress. Und das haben wir also sehr viel gespiegelt bekommen, dass die Leute das sehr geschätzt haben.
Also auch was Besonderes am Rande des Kongresses.
Ja, genau. Und wir haben ja auch also durch die ganzen kleinen Gimmicks drumherum auch für eine Atmosphäre von vornherein gesorgt, nicht? Also wir hatten ja am ersten Abend vor dem Kongress, also es geht ja immer einen Tag vor dem Kongress schon mit einem Industrietreffen los. Da hatte ich einen Chor organisiert, den ersten Leverkusener Beschwerdechor, der dann die Beschwerde der Patienten vorgesungen hat. Und das fand ich also auch schon mal ganz gut, um direkt von vornherein so eine andere Atmosphäre zu schaffen, um das auch so ein bisschen aufzulockern.
Eine ganz besondere Atmosphäre haben Sie damit geschaffen, ne? Das war ja was Außergewöhnliches.
Denke schon, und das ist auch das ist uns gespiegelt worden, gut angekommen. Also der Blickwinkel der Patienten ist ja ultimativ am Ende das, was uns interessiert. Wir wollen ja den Patienten, den Menschen helfen. Dafür sind wir da. Und dieser humanitäre Aspekt, den haben wir ja auch zum Tragen kommen lassen. Kurz vor dem Kongress hatte es ja dieses Erdbeben in Marokko gegeben und dann hatte es ja auch noch diese Flut in Libyen gegeben und wir haben dann ganz spontan uns entschlossen, eine Sammlung zu initiieren für Ärzte ohne Grenzen und da ist ja auch eine erkleckliche Summe zusammengekommen. Da haben auch viele gespendet, wir beide auch und das ist, finde ich, ein Aspekt, wo wir uns auch humanitär auszeichnen sollten. Schließlich sind wir Ärzte nicht für uns da, wir wollen auch gut Geld verdienen, ohne Frage, aber wir sind halt eben für Patienten da, für unsere Mitbürger.
Kommen wir zurück zum Fachlichen. Jedes Jahr ist ja auch neben Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Forschung die praktische Erfahrung in der Anwendung ein zentraler Bestandteil des Programms beim DRK. Welche Themen und Erkenntnisse haben Sie beide in diesem Jahr besonders beeindruckt? Gab es da was, wo Sie heute noch sagen, ach, das hat mich bewegt, beeindruckt?
Also es ist, finde ich, schwierig aus diesem Riesenprogramm, was wir letztendlich zusammengestellt hatten, da jetzt so einzelne Sachen rauszumachen. Es ist tatsächlich auch so, was ich ein bisschen bedauert habe als Kongresspräsident, dass wir nur an so einem kleinen Teil unserer Programmpunkte auch wirklich zuhören und teilnehmen konnten. Also ich wäre gern praktisch auf jede dieser Veranstaltungen gegangen, hätte zugehört. Die Allergoactives sind ja immer die so ein bisschen diese praktische Allergologie besonders betonen. Und da fand ich an Themen, an tollen Themen diesmal, ne, unter anderem nochmal Biologikatherapie, jetzt bei den Nasenpolypen, die Hühner-Ei-und-Milchleiter, die Ökotrophologen waren da wieder und Ernährungsmediziner waren da wieder besonders beteiligt bei diesen praktischen Sachen. Wir haben über Tryptase als Risikomarker war ein Thema, was total spannend ist und auch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und Nahrungsmittelintoleranzen immer noch ein alter Klassiker, ne, der auch immer wieder da eine Rolle spielt. Ja, also da waren, glaube ich, viele Bereiche der praktischen Allergologie einfach vertreten. Und da würde ich jetzt mich schwer tun, so einen Bereich daraus zu picken. Norbert, wie ist das bei dir?
Also ich fand ganz spannend diesen psychosomatischen Aspekt. So, ne? Ist das Mädchen, das in der Schule plötzlich neben mir sitzen will, doof? Oder weißt du, das Mädchen einfach nicht, dass ich jetzt neu eine Katze habe und das Mädchen hat eine Katzenallergie? So, und dann kommt ja so eine ganz komische Beziehung dann da auf und dann finden die Kinder sich doof und der Allergische zieht sich dann irgendwann zurück und wird dann auch seltsam und dann entwickelt er gar eine reaktive Depression. Und dann ist die Frage, können wir Allergologen sowas verhindern? Nicht? Also wie verhindern wir psychische Komorbiditäten oder wie gehen wir mit vorhandenen psychischen Störungen um? Geben wir nur gute Ratschläge oder verordnen wir auch Psychopharmaka? Haben unsere Antihistaminika überhaupt noch eine ausreichende psychopharmakologische Wirkung? Die kommen ja ursprünglich von den Psychopharmaka. Können wir überhaupt, also Medikamente als Placebo nutzen? Wie hoch ist denn die Placebo-Wirkung bei der Allergen-Immuntherapie? Wie verhindern wir Mangelernährung bei vermuteter, aber nicht existenter Nahrungsmittelallergie? All diese psychosomatischen Faktoren wurden da ja in einem Symposium auch beleuchtet. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, wo man eine Menge mitnehmen kann für den praktischen Alltag. Nicht? Weil wir haben, ich sag manchmal, die Hälfte meiner Arbeit ist Psychosomatik, also beruhigen, den Patienten klar machen, Mensch, du hast gar keine Nahrungsmittelallergie oder es ist nicht so schlimm und du brauchst jetzt nicht eine Mangelernährung einführen. So, das sind so Dinge, die im Alltag eine Bedeutung haben.
Dann gab es ja auch, Herr Mülleneisen, was ganz Neues in diesem Jahr. Nämlich Sie haben ein neues interaktives Veranstaltungsformat, den Allergo Circle, eingeführt. Können Sie kurz erklären, um was es dabei ging und wie kam vor allem das neue Format denn auch an?
Also das neue Format war also eine Fishbowl-Diskussion. Also wenn Sie bei Wikipedia mal nachlesen, dann können Sie das sehr schön sehen. Man hat also einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Und im inneren Kreis sitzen vier Leute auf Stühlen und im größeren Kreis drumherum sitzen sie auch im Kreis und können quasi dann mitdiskutieren. Also die in der Mitte fangen an und die Zuhörer sitzen drumherum und können dann dem Mülleneisen, der angefangen hat, auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt räumst du mal deinen Platz. Und dann setzt sich der aus dem äußeren Kreis in den inneren Kreis und diskutiert weiter mit. Und der Mülleneisen muss dann in den äußeren Kreis. Und das geht dann also hin und her und hin und her. Und auf diese Weise kann man also die Schwarmintelligenz der Anwesenden nutzen und kann voneinander lernen und miteinander lernen. Und das ist also in bei zwei Themen uns gelungen. Also einmal mit den Selbsthilfegruppen, was also wirklich spannend war, also mal die Sichtweise der Patienten zu erfahren. Also zum Beispiel bei Urtikaria macht es einen extremen Unterschied, ob ich als alter Mann am ganzen Körper Nesselsucht habe oder ob eine junge Frau eine Quaddel im Gesicht hat. Das ist ein extremer Unterschied. Da machen wir aber wissenschaftlich keinen Unterschied, sondern sagen, länger als 6 Wochen oder kürzer als 6 Wochen. Lass mal eine junge Frau 6 Wochen mit einer Quaddel im Gesicht rumlaufen. Das ist, Lebensqualität spielt eine ganz andere Rolle. Das erfährt man auf diese Weise. Oder halt eben bei dem Allergo Circle, wie wird man zum Allergieexperten? Jeder von uns hat also kleine Tipps und Tricks, wie man im Alltag umgeht und welche Möglichkeiten man nutzt, um die Patienten besser zu versorgen. Und da ging es also darum, mal den Wissensschatz von so einem alten Sack wie dem Mülleneisen anzuzapfen, mal zu hören, was hat so ein Jüngerer wie der Markus Jöst denn für Tipps und Tricks drauf? So, weil jeder hat ja so seinen blinden Fleck. Und das Entscheidende ist, dass man den blinden Fleck erkennt. Wenn ich weiß, dass ich auf dem einen Auge blind bin, dann bin ich sehend. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich auf dem einen Auge blind bin, dann bin ich blind. So, und das war halt eben der Trick, das mal zu erfahren und mal von den anderen eine Spiegelung zu bekommen. Und das hat sehr gut geholfen. Es hat auch guten Anklang gefunden. Also die Teilnehmer waren sehr begeistert davon. Und wir wollen das im nächsten Jahr auch wieder anbieten.
Ich wollte gerade sagen, können Sie sich vorstellen, dass sich das Format etabliert?
Ja, also das denke ich schon, denn das ist gut angekommen. Aber man muss natürlich auch Themen nehmen, die sich für dieses Format eignen. Das ist jetzt nicht für jedes Thema geeignet. Wenn Sie reine Wissensvermittlung machen wollen, dann geht da einer vorne und hält einen Vortrag.
Aber Sie haben ja nicht nur ein neues Format mitgebracht oder eingeführt, sondern auch ein anderes, nämlich spannend, Allergo Experience, das haben Sie auch initiiert, reingebracht, diese Idee. Was war das, Herr Jöst oder Herr Mülleneisen? Wie wollen Sie?
Ja, Allergo Experience kann ich ja mal beginnen. Also das war tatsächlich jetzt eine ganz schöne Sache, die ehrlicherweise nicht ganz neu ist. So ein ähnliches Format gab es auch schon mal in den früheren Kongressen. Wir haben es jetzt ein bisschen mit dem Titel Allergo Experience, den haben wir neu dafür ausgedacht. Und es war, glaube ich, wahrscheinlich auch die größte Veranstaltung in der Art von den Kongressen bisher. Wir hatten also 6 verschiedene Stände aus verschiedenen praktisch relevanten Bereichen der Allergologie gehabt. Also ein Stand, wo Kotrophologinnen waren, die ihren Fachbereich einfach sehr praktisch dargestellt haben mit einem Quiz, wo man da vorbeigehen konnte, die verschiedene Nahrungsmittel da hatten. Sehr interaktiv, sehr praktisch. Es war, ging um Hautteste, Epikutanteste, Intrakutanteste, Prickteste. Es ging um Provokationsteste, also nasale Provokation, konjunktivale Provokation. Wir hatten vom Polleninformationsdienst die Berchans da mit ihrem Team die Pollenkunde gemacht haben. Da konnte man durchs Mikroskop schauen und sich verschiedene Pollen anschauen, also auch mit einem gehörigen Aufwand verbunden. Die haben aus Berlin da ihre ganzen Mikroskope und Präparate mitgebracht. Wir haben von der Arbeitsmedizin von der Universität Bochum Frau Professor Raul und ihr Team da gehabt, die uns gezeigt haben, wie man am Arbeitsplatz Messungen macht von Allergenen, ne, das praktisch da ist. Und wir haben einen Stand gehabt, da ging es um Anaphylaxie, Notfallbehandlung, wie setzt man die Adrenalin-Kits ein und so weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
Bei den nasalen Provokationstests und die konjunktivalen Provokationstests. Man erfährt ja immer sozusagen, das ist wichtig und ist der Goldstandard und so weiter. Aber wie macht man denn einen konjunktivalen Provokationstest? Das konnte man da also praktisch also auch mal beigebracht kriegen. Und das war ja auch ein Punkt, weshalb Jean-Luc Fouquet aus Clermont-Ferrand aus Frankreich kam und das auch nochmal theoretisch erzählt hat. Das war im Rahmen eines Vortrags. Aber praktisch hat man es dann bei der Allergo Experience auch nochmal lernen können.
Wie in vielen Disziplinen ist ja auch in der Allergologie inzwischen das Finden von Fachkräften, ich glaube, Sie haben es eben schon mal kurz angeschnitten, ein ganz großes Thema und sogar ein ganz großes Problem geworden. Wie haben Sie denn auf dem Kongress dieses Thema, aber auch die MFAs, also die medizinischen Fachangestellten, eingebunden oder war das überhaupt möglich?
Also wir haben zwei Dinge gemacht. Das eine war ein Workshop, MFA finden und halten. Den habe ich zusammen mit Kollegen Breda aus Herford gemacht. Und da haben wir wirklich also auch hier wieder die Teilnehmer für Metaplantechnik, also mit kleinen Kärtchen und tragen sie mal ein, wie sie das machen, angezapft und gehört und geschaut, wie die Kollegen das also in der Praxis machen. Und dann habe ich also aus meiner Erfahrung erzählt, wie ich das gemacht habe. Und dann haben wir das dann gemeinsam diskutiert. Also es ist ja schwierig, gutes Personal zu gewinnen, aber man muss auch gut ausbilden und man muss Tipps haben, wie man sie halten kann. Und da steht natürlich die Frage im Vordergrund, was wollen die MFAs denn überhaupt nicht? Und das ist zum Beispiel eigenverantwortliches Arbeiten, aber auch ein krisensicherer Arbeitsplatz, flexible Arbeitsgestaltung, Flexibilität des Arbeitsortes. Man kann, also in meiner Praxis habe ich 6 Heimarbeitsplätze eingerichtet. Das geht, man muss gucken, kann man natürlich nicht alles. Ein paar müssen auch vor Ort sein, um Patienten zu übernichten, einen Allergietest oder eine Lungenpunktion zu machen. Aber es gibt halt eben auch Dinge, die man auslagern kann. Also das Schreibbüro oder mein Callcenter oder das QM oder die Study Nurse, die können alle von zu Hause arbeiten. Also das gibt Dinge, die kann man machen und da muss man halt eben sich den Kollegen unterhalten. Was ist denn machbar? Und dann kriegt man manchmal ganz ungewarnte Tipps und Tricks, wie man sie im Alltag umsetzen kann. Und das Zweite, das kann vielleicht Markus erzählen, wir haben ja auch einen Kurs angeboten, Allergologie für MFAs.
Genau, da hatten wir die auch nochmal. Es gibt ja schon seit vielen Jahren diesen Kurs von den Pädiatern, die haben den mit mehreren Modulen aufgebaut und der wird auch immer auf dem Allergiekongress mit angeboten, aber es gab nichts Vergleichbares bisher für MFAs in den Praxen von erwachsenen Allergologen, nenne ich es jetzt mal. Und da haben wir diesmal erstmals so einen Crashkurs an einem Nachmittag, Freitagnachmittag, hatten wir auch so im Sinne, dass das für die Praxen der Gegend auch sinnvoll ist, ne, dann sprechstundenfreier Tag zu nehmen. Und tatsächlich ist der auch gut angenommen worden. Also die MFAs haben auch gute Rückmeldungen gegeben. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Zukunft, dass wir eben die MFAs auch weiter qualifizieren, dass die eben auch eine Wertschätzung für ihren echt wichtigen Job auch haben bei uns in den Praxen. Ne? Und Sie hatten auch gefragt, wo wir sie noch eingebunden hatten. Tatsächlich auch bei der Allergo Experience waren an den Ständen MFAs beteiligt, die eben dann, ich hatte vorhin noch vergessen, die Lungenfunktion hattest du angeboten, Norbert, von deiner Praxis, also auch Lungenfunktion gemacht haben, gezeigt haben, wie Hauttests gehen. Auch da haben wir versucht, eben die MFAs mit einzubinden.
War denn da das Thema Vier-Tage-Woche ein Thema?
Nein, also das Entscheidende ist ja, man muss für die Patienten da sein. Und die Frage aber ist, wie man die Arbeitszeit gestaltet. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe mehrere Mitarbeiter, die noch kleine Kinder haben, die nur vormittags arbeiten können. Ich habe aber auch Mitarbeiter, die keine kleinen Kinder haben oder überhaupt keine Kinder haben, die auch gerne nachmittags arbeiten. So, und wenn man das gestaltet, wir haben jetzt ein neues Schlaflabor, es gibt eine Mitarbeiterin, die eigentlich Vollzeit bei mir arbeitet, die hat jetzt 2 Tage vormittags oder ganz Tag sogar frei. Dafür hat sie 2 Nächte, die sie im Schlaflabor dann arbeitet. So, also man kann ganz viel gestalten, wenn man das also im gemeinsamen Gespräch mit den Mitarbeitern regelt. Man muss aber zuhören. Man muss gucken, also was können die, was wollen die? Die geht jetzt zum Beispiel auf den schlafmedizinischen Kongress und will sich dort weiterbilden, will also Schlafmedizin weitermachen. Also man muss mit offenen Augen und Sensibilität und Gespür an die Mitarbeiter rangehen und spüren, was wollen die, was können die? Wollen die mehr lernen oder wollen die nur in Ruhe ihren Job machen und Lungenfunktionen von morgens bis abends machen oder Allergieteste von morgens bis abends machen? Also das, und da gibt es ganz unterschiedliche Naturen, ganz unterschiedliche Typen, und das auszuhalten und das auch zu auszunutzen. Ich sage meinen Mitarbeitern, ich will dich ausbeuten, ich will was von dir haben. Ja, aber dafür muss ich dich auch gut füttern, dafür muss ich dich gut bezahlen, dafür muss ich dich auch streicheln. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist bei mir, also ich finde das wunderbar. Manchmal komme ich nachmittags in die Praxis und sage, wieso ist denn jetzt Nina da? Die arbeitet doch nur vormittags. Ja, nee, sie ist krank geworden, ich springe gerade ein. Das kriege ich gar nicht mit. Also ich muss mich hinsetzen und sagen, also Nina, kommen Sie jetzt doch bitte mal nachmittags. Weil das machen die untereinander. Und das ist einfach ein Gewinn an Lebensqualität, das ist unbeschreiblich.
Ja, das hört sich gut an. Das ist ein Blick in die Zukunft, und lassen Sie uns bei der Zukunft bleiben. In zahlreichen Programmpunkten, nämlich, wurde das Thema Allergologie der Zukunft aufgegriffen. Welchen Eindruck haben Sie sich zu diesem Thema denn gebildet, Herr Jöst?
Wenn man in die Plenarsessions guckt, ist es natürlich sehr fachlich beleuchtet worden. Es ging um Themen wie Allergiescreening, Epigenetik, neue Lebensweisen mit Allergien. In dem anderen Plenum waren, wie sieht die Therapie 2050 aus von Asthma, von Polyposis Nasi, von Mastzellerkrankung. Da haben wir natürlich teilweise jetzt auch visionäre Sachen aus der Kristallkugel gemacht bekommen. Ich fand ein auch bisschen in die Zukunft gerichtetes Thema war in dem Jörg Kleineteppe Gedenksymposium. Professor Bieber hatte als Thema die Disease Modification als neue Herausforderung der Allergologie. Auch da werden wir, glaube ich, noch viel das wird ein Hot Topic der nächsten Jahre, Jahrzehnte bleiben, ne? Wie wir dieses mit Modification hinbekommen, auf welchen Weg das geht. Tatsächlich, was jetzt nicht als festes Thema war, was aber schon ein bisschen mitgeschwungen hat, ist natürlich auch ein bisschen, das darf man nicht verschweigen, auch die Probleme, die wir in der Allergologie haben in der Zukunft, mit abnehmenden Testsubstanzen, mit Nachfolger finden, die Allergologie machen, mit den Zusatzqualifikationen von Allergologen oder Facharzt, wie wir da praktisch dafür sorgen, dass auch in 10, 20 Jahren noch Allergologen da sind mit unterschiedlichen Qualifikationen, um sowohl die breite als auch die spezielle Allergologie weiter durchführen zu können. Und das ist, glaube ich, was das vielleicht in den künftigen Kongressen noch ein bisschen konkreter auch in den Hauptpunkten stattfinden könnte. Das war jetzt eher so ein Zwischenthema gewesen, ne? Die zum Beispiel im Industriesymposium mal angesprochen wurden, aber jetzt bei den Hauptveranstaltungen vielleicht noch nicht den Raum hatten, der dem gebühren würde.
Herr Jöst, Sie haben das gerade angeschnitten, Zwischenthema. So ein Kongress oder solche Kongresse sind ja auch dazu da, so in den Pausen, in den Zeiten, wo nicht das offizielle Programm läuft, sich auszutauschen. Ist es für Sie beide denn auch bei diesem Kongress zu diesem persönlichen Austausch gekommen? Oder waren Sie so eingebunden? Sie haben ja eben gesagt, wir haben gar nicht die Zeit gehabt, an allen Diskussionen teilzunehmen. Hatten Sie so ein bisschen Zeit, sich persönlich auszutauschen?
Ja. Also die blieb glücklicherweise schon, also sowohl während des Kongresses haben wir schon doch einen regen Austausch auch gehabt mit allen möglichen Kollegen, Industrie. Wir hatten natürlich auch durch die bei Abendveranstaltungen war das natürlich auch eine gute Gelegenheit, dann nochmal, ne, beim Gesellschaftsabend oder auch beim Eröffnungsabend und auch bei dem Industrieabend am Mittwoch uns dann im direkten Gespräch auch mit den Teilnehmern auszutauschen.
Ja, also das war wunderbar, weil wir ja auch zwischendurch immer mal wieder Pausen hatten, und da kamen dann also auch zukunftsgerichtete Diskussionen zustande. Also um jetzt bei der letzten Frage nochmal zurückzukehren, also die Zukunft ist sicherlich auch mehr digital. Die Zukunft ist sicherlich auch durch künstliche Intelligenz einfacher, aber wir brauchen vor allen Dingen auch gut ausgebildete MFAs, die uns entlasten. Und ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass die Allergologie auch in Zukunft also ein wichtiges und ein blühendes Fach sein wird. Allein weil die Patienten das nachfragen. Aber wir müssen halt eben auch die Qualität hochhalten. Und dafür war der Kongress eine wunderbare Gelegenheit. Und da haben wir, glaube ich, auch viel Qualität vermitteln können. Und ich glaube auch durch den Kongress selbst mit der rheinischen Leichtigkeit ist es auch spielerisch rübergekommen. Und da sage ich ganz selbstbewusst, haben wir jetzt die Messlatte ein bisschen hochgelegt. Aber ich bin sicher, dass die Nachfolgerinnen das auch gut hinkriegen in Dresden. Das sind zwei tolle junge Pädiaterinnen und wir werden sie sicher gut unterstützen.
Herr Mülleneis, das war ja schon fast ein Schlusswort. Aber wie der Rheinländer sagt, einen habe ich noch. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss unseres Gesprächs, noch eine persönliche Frage. Welches Resümee haben Sie für sich nach der Veranstaltung gezogen? Was geben Sie nach der Übergabe des Staffelstabes? Sie haben es schon erwähnt, Herr Mühleisen, es wird ja zwei Nachfolgerinnen geben. Was geben Sie den beiden Kolleginnen mit auf den Weg?
Nach dem rheinischen Grundgesetz, it is wie it is, gut wie it gut, und dann hätten wir immer Joti ja.
Und ich würde tatsächlich ein Resümee noch ziehen. Wir haben ja, glaube ich, relativ viel Neues in diesem Kongress eingeführt gehabt. Ne? Also von den Formaten. Wir hatten das erste Mal, das hatten wir noch nicht erwähnt gehabt, auch Studenten, die kostenlos an dem Kongress teilnehmen konnten, auch zur Nachwuchswerbung. Aber ich würde den beiden tatsächlich sagen, wenn die eine Idee haben, sollten sie die versuchen umzusetzen. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch deine Erfahrung geschuldet, Norbert, dass du da einfach mutig warst, viel reinzubringen. Und tatsächlich sind wir da in fast allem, was wir für Ideen hatten, auch wirklich gut unterstützt worden von der Kongressgesellschaft, von den Fachgesellschaften, die uns da wirklich weitgehend freie Hand gelassen haben und auch wirklich in der praktischen Umsetzung unterstützt haben. Und das wäre mein Tipp an die beiden. Wenn ihr eine Idee habt, auch wenn die vielleicht am Anfang ein bisschen verrückt klingt, versucht's aus. Und bei der Planung werdet ihr merken, lässt sich umsetzen oder nicht, aber es lohnt sich auf alle Fälle, da was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, davon lebt auch so ein Kongress, dass er eben auch mit der Zeit neue Sachen ausprobiert und eben nicht immer das gleiche Format hat. Ich glaube, das hält so ein Kongress auch spannend für die Teilnehmer in der Zukunft auch. Ne? Das wäre mein Rat, aber ich glaube, die brauchen gar keinen Rat. Die werden wahrscheinlich, haben jetzt schon ihre Ideen und die werden ihren neuen Kongress machen in Dresden. Da bin ich fest von überzeugt.
Toleranz im Großen und Kleinen ist das Motto für den nächsten Kongress.
Ja, sehr schönes Motto auch.
Das war es dann auch schon. Das war unser Rückblick auf den diesjährigen Deutschen Allergiekongress in Bonn. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Gäste. Danke Norbert K. Mühleisen und danke Dr. Markus Jöst. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin mir sicher, wir hören uns wieder bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Bis dahin sage ich Tschüss und verbleibe, Ihr Dieter Haag.
Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.